Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Es geht derzeit Schlag auf Schlag mit den Nachrichten rund um den Amazonas-Regenwald. Zunächst veröffentlichte das brasilianische Weltraumforschungsinstitut eine Studie, wonach im Juli dreimal so viel Regenwald in Brasilien abgeholzt wurde wie im selben Monat des Vorjahres. Insgesamt sei die Rodung in den vergangenen 12 Monaten um knapp 90% angestiegen. Grundlage sind Satellitenbilder. Nein, eine Verschwörung, so mutmaßt der brasilianische Präsident Bolsonaro.
Wenn die Daten stimmen würden, wäre der Amazonas ja schon dreimal komplett abgeholzt worden.
So ein Bericht, der nicht der Wahrheit entspricht, kann Brasilien großen Imageschaden zufügen. Wenn wir uns das genauer anschauen, werden wir sehen, dass diese Informationen nur verbreitet wurden, um die Regierung in Verruf zu bringen.
Am folgenden Tag meldete sich der Weltklimarat in Genf mit einem Sonderbericht, aus dem hervorgeht, dass die Abholzung von Wäldern den Klimanotstand weiter verschärft. Dann stoppte das Bundesumweltministerium die Finanzierung von Waldschutzprojekten in Brasilien im Wert von 35 Millionen Euro, weil die Regenwaldrodungen unter Bolsonaro massiv zugenommen haben. Und schließlich veröffentlichte der WWF dramatische Zahlen über den Rückgang der Wildtierbestände auch und gerade am Amazonas. Weniger Wildtiere, dafür mehr Goldschürfer, die seit Bolsonaros Amtsantritt im Januar wieder verstärkt in indigene Gebiete im Amazonas eindringen. Und warum schlägt Bolsonaros Herz so intensiv gerade für die Goldsucher? Er erklärt es selbst.
Ich will euch sagen, mein Vater war Goldsucher und ich respektiere diesen Beruf sehr. Die Regierung muss euch anständig behandeln. Ihr seid Bürger und Arbeiter. Ich glaube an euch. Brasilien gehört uns.
Bolsonaros Vater war also Goldsucher. Und wenn wir jetzt noch einen Holzfällerbruder finden würden, dann wäre der umweltpolitische Totalausfall Bolsonaro zumindest genetisch erklärt. Ellen Hering, Sie haben Goldsucher am Amazonas getroffen. Alles Bolsonaro-Fans?
Ja, schon, kann man schon so sagen. Jedenfalls derjenige, mit dem ich gesprochen habe, was ein ehemaliger Goldsucher ist, der lässt heute suchen, wie alle, die irgendwie Maschinen besitzen, die stellen dann Tagelöhner ein. Der hat gesagt, wir sind hundertprozentig Bolsonaro-Fans. Wir haben so gelitten immer unter der Umweltbehörde und endlich wird denen jetzt mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
Und diese Sympathie beruht ja auf Gegenseitigkeit. Bolsonaro plant auch noch ein Geschenk für illegale Goldsucher. Zumindest hat er das vorgestern verkündet.
Ja, ich habe das vorgestern auch gehört. Ich war ziemlich fassungslos, muss ich sagen, weil das bedeutet, dass er die illegalen Minen, also diejenigen, die da einfach eindringen, roden, den ganzen Wald umgraben und hinterher da Gold aus der Erde holen, dass die jetzt genehmigt werden, im Nachhinein genehmigt werden. Das ist schon ein, denke ich, großer Schritt, aber es ist eine Absichtserklärung. Also das ist noch nicht durch. Er möchte das gerne. Er muss das ja noch vom Parlament und so weiter genehmigen lassen. Ich weiß nicht genau, wie da dann die Gesetzgebung ist, aber auf alle Fälle kann er das nicht alleine entscheiden.
Ist erstmal der Plan. Bei Ihrem Besuch am Amazonas sind Ihnen die Goldschürfer gar nicht so feindselig gegenübergetreten, wie man denken würde, haben Sie mir erzählt.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich selber sehr gewundert, dass wir also von einem dieser Goldsucher dann sogar mitgenommen wurden zu einer Grabungsstelle, die wirklich sehr, ich sag mal, nach Sklavenarbeit aussah. Man kann das eigentlich wirklich nicht anders sagen. In einem tiefen Krater stehen da 6, 8 schwarze Männer, die wirklich also bis zur Brust im Schlamm stehen und härteste Arbeit da verrichten. Und ich habe mich gewundert, dass er uns da so mitgenommen hat und uns das gezeigt hat. Aber ich glaube, das liegt daran, dass da gar nicht so ein Unrechtsbewusstsein existiert. Es ist eine Arbeit, wie es eben viele gibt.
Das heißt auch kein Unrechtsbewusstsein für die Folgen des Abbaus mit Quecksilber. Das sind ja Folgen für die indigenen Völker, für die Umwelt, was da passiert.
Ach, da hatte ich schon den Eindruck, dass das allseits bekannt ist. Aber es wird halt so ein bisschen schön geredet. ist alles nicht so schlimm, ist alles nicht so viel, wir passen ja auf und so weiter.
Sie sind ja mit Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche, nach Brasilien gereist. Sind die Klimafolgen von Rinderzucht und großflächigem Sojaanbau dort genauso Thema wie derzeit bei uns?
Also in bestimmten Kreisen bestimmt, ja. Auch in kirchlichen Kreisen natürlich. Also Adveniat unterstützt dort auch Hilfsorganisationen für Indigene, die eben insbesondere in diesen Gebieten, in denen diese Eindringlinge dann sich breit machen, helfen sie den Indigenen, dass die sich wehren können dagegen. Es ist ein Thema in weiten Kreisen der Bevölkerung, aber ich würde mal schätzen, ich weiß es nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war im Amazonas und Brasilien ist riesig, ja. Aber ich würde schätzen, das ist in gebildeteren Kreisen ein Thema und es ist natürlich ein ganz großes Thema bei den Indigenen, weil die sind ja direkt betroffen in ihrer Existenzgrundlage.
Haben Sie auf Ihrer Reise mit Ihren eigenen Augen Schäden im Amazonas sehen können?
Auf alle Fälle, das sieht man überall. Mhm. Also man sieht überall diese Schneisen, man sieht von oben, wir sind mit Propellermaschinen gefahren, sieht man riesige Felder, die gerodet sind. Man sieht teilweise so Schneisen, die eben bis zum Fluss gehen. Das ist definitiv verboten, auch für diejenigen, die eine Lizenz haben, ist es verboten, bis zum Fluss zu roden, weil der Fluss soll verschattet sein, damit er nicht austrocknet. Trotzdem passiert das, das sieht man also wirklich überall.
Die Frage, ob man den Amazonas-Regenwald so lassen soll, wie er ist, oder ob man ihn ausbeuten darf, ist ja gar nicht so neu, ne?
Nein, das stimmt, das ist überhaupt nicht neu. Im Amazonas gibt es 3,5 Millionen Menschen, die dort leben. Und ein großer Teil davon sind eben auch Siedler, die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich dorthin gekommen sind, teilweise auch ganz gezielt angesiedelt worden sind. Es begann so im 18. Jahrhundert mit dem Kautschuk. Daher kommt auch diese Hauptstadt Manaus im Amazonas, diese Dschungelstadt, die ist bekannt geworden durch diesen Film von Fitzcarraldo, der dort ein Opernhaus gebaut hat. Und dieses Opernhaus gibt es tatsächlich dort noch zu sehen. Und die Stadt ist groß, die hat 2,5 Millionen Einwohner. Das heißt also, ein Großteil derjenigen, die dort leben, leben in der Hauptstadt. Aber es gibt eben auch Siedler, die ganz gezielt dort ansässig geworden sind und hingeholt wurden, um Viehzucht zu betreiben und um Holzwirtschaft zu betreiben und dieses Gebiet eben wirtschaftlich zu nutzen.
Glauben Sie, dass die alarmierenden Studien über den Zustand des Regenwaldes und die damit einhergehende, ja sehr aktuelle Kritik an Bolsonaros Politik sein Handeln in irgendeiner Weise beeinflussen werden?
Beeinflussen vielleicht schon, weil er ja abhängig ist vom Export nach Europa, in die USA. Aber seine Überzeugung wird es nicht ändern, da bin ich mir sicher. Also der ist ja so 100% sicher, dass er das Richtige macht im Amazonas, nämlich den wirtschaftlich nutzen möchte. Und er versucht ja auch sehr, die nationalistischen Gefühle da zu fördern und sagt, Brasilianer, der Amazonas gehört uns und die internationale Weltgemeinschaft verschwört sich gegen Brasilien und will den Amazonas womöglich noch unter UN-Aufsicht stellen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und das bedeutet ja, wenn er in dieser Weise argumentiert, dass er versucht, da wirklich also die Reihen hinter sich zu stärken. Aber schlussendlich ist er natürlich auch darauf angewiesen, dass Brasilien wirtschaftlich wächst und dass es Brasilien gut geht. Und wenn jetzt alle Abnehmerländer, sage ich mal, ja, insbesondere in der ersten Welt, sagen, nee, wir wollen mit einem Land, welches den Amazonas so runterwirtschaftet, keine Geschäfte mehr machen, dann sieht es vielleicht schon anders aus.
Gute Zeiten für Goldsucher und Holzfäller. Bolsonaros Kahlschlag am Amazonas. Vielen Dank an meine Kollegin Ellen Hering. Der Regenwald, wunderschön, artenreich, Lebensraum für indigene Völker und immens wichtig für das Weltklima. Er allein erzeugt ein Fünftel des weltweit verfügbaren Sauerstoffs. Der Amazonas-Regenwald bedeckt 6 Millionen Quadratkilometer in Südamerika. Etwa 60% davon sind in Brasilien. Und von dort meldet sich noch einmal Ellen Hering.
Träge treibt der Fluss durch den Amazonas-Dschungel, rechts und links am Ufer undurchdringlicher Regenwald.
Das Boot tuckert durch einen der unzähligen Flussarme des wasserreichsten Stroms der Welt. Im Bug sitzt ein dicker Mann mit vernarbtem Gesicht und Sonnenhut. José de la Rosa ist Goldschürfer und auf dem Weg zu einem Gelände mitten im Urwald, in dem gegraben wird. De la Rosa, 65 Jahre alt, lebt sein halbes Leben in Creporisao, einem Goldgräberort mitten im Dschungel. Früher hat er noch selbst nach Gold gesucht, heute lässt er suchen. Skrupel hat er nicht, wenn er den Regenwald rodet und ausheben lässt und zeigt auf eine große Brachfläche am Flussufer.
Vor 5 Monaten wurde hier Gold geschürft, das sieht man. Aber kommt mal in 2 Jahren wieder, da sieht man nichts mehr davon. Hier wächst alles von alleine wieder zu.
Dalla ist Vorsitzender einer Kooperative, in der sich 200 Goldschürfer der Region zusammengeschlossen haben. Alle haben angeblich eine Lizenz zum Goldsuchen. Und die, die keine haben, fühlen sich ermutigt durch ihren Präsidenten Jair Bolsonaro. Der will die illegalen Minen sogar legalisieren. Er lobt die Goldschürfer, weil sie den Amazonas wirtschaftlich nutzen. Im Gegensatz zu den Indigenen, die nichts aus ihm machen.
Ich vertraue Bolsonaro. Der Mann wird uns helfen. Wir wurden hier ja schikaniert von den Umweltbehörden. Die sind teilweise gekommen und haben unsere Maschinen verbrannt, ohne irgendeine Erklärung dafür zu geben. Also, wir sind hier 100% für Bolsonaro. Wir sind alle Fans.
Dalla und seine Kollegen sind quasi Kleinunternehmer. Sie besitzen die nötige Maschinerie zum Schürfen, Schläuche, Pumpen, Motoren, Diesel. Zuerst nehmen sie Bodenproben, checken, ob es sich lohnt, den Wald zu roden. Und wenn ja, suchen sie sich die nötigen Arbeitskräfte für das Unternehmen. 40.000 Tagelöhner gibt es in der Region. 6 davon stehen in einem gigantischen Krater mitten im Dschungel. Nur Dalla kennt den Weg durch die Wildnis. Ameisenklein wirken die Männer von oben, bis zur Brust stehen sie im Schlamm. Aus riesigen Schläuchen schießt Wasser in den aufgeweichten Boden. Am Kraterrand führt eine Art Rutschbahn aus Holz direkt in den Fluss. Dort hinauf pumpen die Männer die aufgeweichte Erde, die sich dann wieder in den Fluss ergießt. Ein rauer Teppich auf der Rutschbahn hält das Gold zurück. Um die letzten Goldreste auszuwaschen, wird dann Quecksilber gebraucht, räumt Dalla ein. Aber nur ganz wenig. Creporisao, ein räudiges Straßendorf, 5000 Einwohner, an jeder Ecke ein sogenanntes Kabarett mit leicht bekleideten Frauen auf der Terrasse. 10 Annahmestellen für Gold, 5 evangelikale Tempel und eine Pizzeria. Sie gehört, wie vermutlich auch noch andere Etablissements im Dorf, José de la Rosa. In der Region gibt es 40 Landepisten, denn das Gold muss mit Propellermaschinen abtransportiert werden. Straßen existieren nicht. Auch damit lässt sich gut Geld verdienen. Creporisao ist ein rundes Geschäft. Und dazu, so de la Rosa, tragen auch die guten Kontakte zu den Indigenen bei. Er selbst schürft im Schutzgebiet der Munduruku. 10% Gewinnbeteiligung zahlt er an den Stammesführer. Korrupt sind halt alle, lacht de la Rosa. Die Flussufergemeinde der Munduruku liegt idyllisch am Rio Crepori, gut 1,5 Bootsstunden von Creporisao entfernt. Kinder baden im Fluss, ein Affe turnt durch den Paranussbaum. Im Versammlungsraum der Dorfgemeinschaft wartet der Cacique, der Stammesführer des Dorfes. José Dino bestreitet nicht, dass manche der 130 Gemeinden seines Stammes Goldschürfer in ihr Gebiet lassen.
Die Cacique selbst suchen die Weißen, damit sie in die Siedlungen kommen. Ich finde das in Ordnung, solange die Indigenen dann auch für die Goldsucher arbeiten können. Es geht uns schlecht, also müssen wir Hilfe bei den Weißen suchen, damit wir wiederum der Gemeinschaft helfen können. Und deshalb kommen Goldsucher in unsere Gebiete.
Die Munduruku gehören zu den indigenen Stämmen im Amazonas, deren Land als Schutzgebiet ausgewiesen wurde, bevor Jair Bolsonaro im Januar dieses Jahres Präsident Brasiliens wurde. Dass sie Goldsucher in ihr Gebiet lassen, ist illegal. Bolsonaro ist nicht gut, auf die Indigenen zu sprechen, aber nicht wegen der Goldsucher. Eine Million Indigene leben in Brasilien, so seine Rechnung. Die meisten im Amazonas. Das sind 0,4% der Bevölkerung. Sie besitzen aber 13% des Landes. Zu viel, seiner Meinung nach. Die Anträge zahlreicher indigener Gemeinden, ihr Land als offizielles Schutzgebiet auszuweisen, liegen auf Eis. Die Munduruku sind einer von rund 300 indigenen Stämmen, die es in Brasilien gibt. Weil sie ein Schutzgebiet bewohnen, dürfen sie in gewissem Rahmen selbst entscheiden, was sie mit ihrem Land machen. Dass sie es Goldgräbern zur Verfügung stellen, dürfte manche Umweltschützer schockieren. Die Goldschürfer sind jetzt eine Notlösung. José Dino weiß, dass sie den Indigenen langfristig ihre Lebensgrundlage nehmen.
Das Gefährlichste, was die Goldsucher bringen, ist das Quecksilber. Das verbreitet sich in den Flüssen und die Fische sind dadurch kontaminiert. Ja, so ist das.
Einige Bootsstunden flussaufwärts an einem anderen Arm des Amazonas lebt das Volk der Mura in typischen Stelzenhäusern am Ufer. Hier wird kein Gold geschürft, aber Viehzüchter machen den Indigenen das Leben zur Hölle. Wasserbüffel. Das Stammesgebiet der Mura ist nicht als Schutzgebiet ausgewiesen. Ein Antrag liegt schon seit Jahren bei den Behörden. Er wird aber unter dem Präsidenten Jair Bolsonaro vermutlich genauso abgelehnt wie alle anderen Anträge. Trotzdem kämpfen die Mura. Sie lassen sich in Workshops schulen, um ihre Rechte wahrnehmen zu können. Sie haben sogar schon demonstriert im nächstgelegenen Ort. Der Schamane des Dorfes klagt an.
Hier sind viele Krankheiten entstanden. Es gibt Farmer, die haben jetzt Büffel, Wasserbüffel, und die kacken ins Wasser. Die Käsereien lassen die Abwasser in den Fluss, aber unsere Kinder baden im Fluss und werden krank. Sie haben Bläschen auf der Haut, wenn sie aus dem Wasser kommen.
Der alte Mann wirkt ratlos. Seine Begleiterin, die Gemeindeleiterin Amelia Braga Cabral, 45 Jahre alt und Mutter von 7 Kindern, redet sich in Rage.
Vor einiger Zeit kamen die Motorsägen. Das waren Holzfäller. Dann kamen Farmer, die haben uns unser Land genommen und ihre Tiere darauf weiden lassen. Dann die Fischer, die mit großen Netzen unsere Fische fangen. Das ist unsere Hauptnahrung. Sollen wir jetzt Dosen essen? Wie kann das sein? Früher kam alles aus der Natur. Der weiße Mann ist gekommen und hat alles vernichtet. Und so geht es immer weiter. Jede Regierung betrügt uns.
Beim Namen Bolsonaro kneift sie wütend die Augen zusammen.
Wir haben Bolsonaro doch nicht gewählt. Dieser Mann ist verrückt. Er hat ja gleich gesagt, dass er nichts von uns Indigenen hält und dass er keinen Millimeter Land mehr als Schutzgebiet für uns ausweisen wird.
Umweltschützer setzen auf Indigene wie die Mura, weil sie den Regenwald nicht ausbeuten, sondern nur mit und von ihm leben wollen und ihn damit schützen. Jair Bolsonaro ist gerade das ein Dorn im Auge. Der Reichtum des Amazonas muss genutzt werden. Er gehört den Brasilianern, so sein Credo. Internationale Ratschläge zum Schutz der grünen Lunge verbittet er sich. Das sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Diese Position macht angesichts des Klimawandels viele fassungslos. Sie wirkt bedrohlich, aber sie ist nicht neu. Die wirtschaftliche Nutzung des Regenwalds begann mit dem Kautschukboom in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von 1967 an bis heute gibt es in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, eine Freihandelszone und Industrieparks. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden gezielt Siedler in den Amazonas gelockt mit dem erklärten politischen Ziel, das dünn besiedelte Gebiet für Viehzucht und Holzwirtschaft zu nutzen. An den befahrbaren Straßen stehen außer Unmengen an LKWs, die Soja transportieren, auch Sägewerke mit langer Tradition. Das Sägewerk von Oberdon Perondi gibt es seit 30 Jahren, legal. In einer offenen Halle sägen 15 Männer, alle mit Mund- und Ohrenschutz. Das Holz stapeln sie unter dem nächsten Dach. Dort werden die Bretter gekennzeichnet. Der Forstingenieur zeigt auf einen Aufkleber mit vielen Zahlen und Piktogrammen.
Und aus diesem Code kann man nachher zurückverfolgen, aus welchen Stämmen die einzelnen Bretter geschnitten worden sind.
Oberdon Perondi ist stolz darauf, ein sauberes, ein nachhaltiges Geschäft zu betreiben. Kritischen Fragen begegnet er sachlich.
Wir arbeiten im Urwald und mit dem Urwald. Ich habe eine Lizenz für 210.000 Hektar Wald. Die sind unterteilt in 30 Parzellen. Wir fällen entlang dieser Parzellen, in jedem Jahr eine. Wir pflanzen keine neuen Bäume. Der Urwald regeneriert sich selbst in einem Zyklus von 30 Jahren.
In 40 Jahren läuft sein Vertrag aus. Die Menge, die er bis dahin nutzen darf, falls er es denn erlebt, ist festgeschrieben. Perondi verkauft das zertifizierte und teure Tropenholz überwiegend in die USA und nach Europa, wo es im Feuchtbereich, also in Bädern oder Schwimmbädern, eingesetzt wird. In Brasilien kauft niemand so teures Holz. Dass der Amazonas leidet, dass es wichtig ist, ihn zu schützen, daran zweifelt Perondi nicht. Er selbst lebt ja vom gesunden Urwald. Die Schuldigen sind für ihn die illegalen Holzfäller, die Goldschürfer und die Viehzüchter. Und ganz wichtig, die Verbraucher in den USA, in Europa, in der sogenannten ersten Welt.
Meiner Meinung nach müsste man das gesetzlich festlegen. Zertifiziertes Holz geht in den Handel, nicht zertifiziertes Holz darf nicht verkauft werden. Aber es darf auch keine Nachfrage dafür geben, denn es ist illegales Holz. Genauso ist es mit dem Soja und auch anderen Produkten, die in Sklavenarbeit hergestellt oder geerntet werden. Das Ausland darf so etwas nicht kaufen. Nur so kann auch Druck auf die Regierung ausgeübt werden, damit die Gesetze eingehalten werden.
Brasilien rodet den Regenwald. Gewinner und Verlierer am Amazonas. Ellen Hering berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.